Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Ich bin gerade in Leipzig, war hier zu einem Vortrag im BDO eingeladen und unterhalte mich jetzt gleich mit Coco Hardy über das Maurice Brocco 400. Das Maurice Brocco 400 ist ein Ultrarennen, 400 Kilometer lang, wie der Name schon sagt, mit 4.000 bis 5.000 Höhenmetern, je nach Strecke. Es war ein besonderes Rennen für mich und Marion, da es das einzige Rennen war, das wir für die Vorbereitung zum Transcontinental Race eingeplant hatten. Ich bin da selbst durch Zufall drauf gekommen letztes Jahr und finde es aber sehr besonders. Ich finde die Einstellung von Coco seinen RennteilnehmerInnen gegenüber unglaublich wertschätzend und wohlwollend und entgegenkommend, dass ich gerne mehr über dieses Rennen machen wollte. Ja, und da ich nun mal hier bin, habe ich Coco gefragt, ob er sich mit mir treffen möchte. Viel Spaß bei unserem Gespräch und lasst euch nicht von den Hintergrundgeräuschen stören. Ab und zu fährt mal eine Straßenbahn vorbei.
Klar kann man drüber reden. Ist halt nicht so viel zu erzählen. Klar, eigentlich ist da ganz viel zu erzählen. Man kann über alles reden, generell. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach ein bisschen frei quatschen kann.
Ja, das finde ich auch. Ja? Wie schön, dass ich dich interviewen darf oder wir jetzt quatschen einfach. Mhm. Wir sind in Leipzig im, wie heißt dieser Laden?
Very heißt es.
Okay, Plattenladen und Café. Super nett. Coco organisiert das Maurice Brocco, das ich letztes Jahr auch mitgefahren bin und als eines meiner Lieblingsrennen erkoren habe. Oh, magst du kurz was zu dem Rennen erzählen?
Ja, klar. Das Grundkonzept vergleichbar mit einem Alley-Cat. Über lange Distanz, 400 Kilometer innerhalb von 24 Stunden zurückzulegen, mit einem Unterschied zu zum Beispiel ein Transkontinente oder auch ein Privé oder sowas in der Art, das mehr an Versorgung angeboten wird. Damit auch Menschen, die nicht per se in der Szene unterwegs sind, sich vielleicht mal vielleicht überlegen, auch mitzumachen. Was in der Vergangenheit auch passiert ist. Das ist echt cool.
Ja. Ja, so ging es mir ja auch. Also Marion und ich hatten uns ja damals angemeldet, um uns aufs Transcontinental Race vorzubereiten. Mhm. Wir haben gedacht, wir brauchen ein Rennen, ein langes, intensives Rennen. Wir brauchen einmal den Rennmodus als Test auch fürs Transcontinental. Außerdem waren wir beide auch noch nie, ich glaube bis dahin noch nie mehr als 200 Kilometer am Stück gefahren und wollten auch testen, durch die Nacht zu fahren. Das Maurice Brocco ist ja 400 Kilometer lang.
Ja, genau. Das ist auch nochmal anders als viele, die sowas organisieren, so eine längere Tour. Zum Beispiel gibt es auch was von hier Richtung Ostsee. Aber ich glaube, die fahren ganz früh morgens an. Und mir war das wichtig, dass durch die Nacht gefahren wird. Quasi auch so eine Art Überwindung, um nachts durchzufahren und dass es dann wieder hell wird, das hat einen speziellen Effekt auf einen. Und weil ich das selber auch sehr schön finde, wollte ich diese Erfahrung, die Leute, die so ein Rennen mitfahren, auch nicht vorenthalten. Und zwar anbieten. So. Du hast es geschafft, es wird wieder hell und dann irgendwann hast du es auch geschafft.
Also das habe ich ja dann auch erfahren, das war auch wirklich ein großartiges Gefühl. Mhm. Es hat ja letztes Jahr ziemlich viel geregnet.
Ja,
das waren ziemlich harte Bedingungen, aber
ja. Ja, sowas hat es auch noch nie gegeben. Es war tatsächlich richtig, richtig hart. Und genau die zwei Tage sind, glaube ich, die einzigen richtig kalten Tage des Sommers gewesen. Teilweise auf dem Berg in Tschechien, beim zweiten Checkpoint, haben die Leute, die das Checkpoint gemacht haben, ich glaube 4 Grad gemessen.
Ja.
Das ist für den Sommer schon extrem.
Ja.
Aber kann alles mal passieren.
Aber wenn man es dann geschafft hat oder macht's eben...
Macht umso besonderer.
Finde ich auch. Also in der Situation selber muss man natürlich dann entscheiden, schaffe ich das oder fahre ich alle Checkpoints wirklich an? Es gab auch viele, die haben entschieden, einfach an Checkpoint 3, das war ja Baraka, zu bleiben und sich zu erholen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Auch so, das finde ich also fast noch, sag ich mal, größer und stärker zu sagen, ich fahre jetzt nicht weiter. Ich kann meine Grenze einschätzen und bleib da jetzt, wärme mich auf und nehme den Zug.
Ja.
So, das finde ich also generell, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ob man Dinge immer zu Ende fahren muss oder ob man den Anspruch haben muss, das bis ganz zu Ende zu fahren. Mhm. Und ja, fand ich toll.
Ja, das hat, glaube ich, auch stark zu tun mit, was für Erfahrungen du sammeln möchtest. Natürlich ist es auch mal schön, die eigene Grenze zu verlegen, aber es muss nicht gefährlich werden, finde ich. Das ist, steht aber auch ganz deutlich in den, wenn man sich anmeldet, siehst du ja auch, kriegst du so ein paar Tipps und es gehört zu den Regeln, zwischen Klammern, dass du die Empfehlungen von zum Beispiel die Folgeautos, die es ja gibt, auch musst du nicht auffolgen, aber dass du die ernst nimmst, weil wenn ich darüber nachdenke, dann stimmt es ja eigentlich gar nicht. Ich wollte sagen, die sind fitter als du, aber ehrlich gesagt, die Folgeautos haben auch echt eine harte Schicht, weil die fahren auch 24 Stunden mit dem Auto rum, aber vielleicht wenig körperlich anstrengende Arbeit. Die sind einigermaßen fitter, um zu entscheiden oder einzuschätzen von, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, wenn du weiterfährst. Das gesagt, ist das noch nie vorgefallen. Einmal hat irgendjemand sich schlafen gelegt in eine Bushaltestelle und der hat so lange geschlafen, dass die Checkpoints einfach zumachen mussten und dass er nirgendwo mehr hin konnte. Und dann war das Rennen für ihn auch vorbei. Aber das ist einmal vorgekommen.
Ja, irre, ne? Das, du hast es schon angesprochen, es gibt Folgeautos, also es gibt... eine Notrufnummer, die man anrufen kann, auch wenn man wirklich ein Problem hat, das man nicht selber lösen kann oder nicht weiterkommen kann. Das ist ja auch besonders, das gibt es ja sonst auch so nicht. Und warum hast du dich entschieden, das anzubieten?
Ja, ich habe, denke ich, nicht eine ganz klare Vorstellung im Kopf gehabt, aber ich kann mich vorstellen, das bei mir mitgespielt hat, dass ich es schön fand, wenn Leute sich trauen, sowas mitzufahren und die Fußleiste so niedrig wie möglich zu machen, sozusagen, damit jeder rüber kann.
Wir sagen Hürde.
Die Hürde.
Hürde, ja. Mhm,
genau, die Hürde niedrig.
Coco ist nämlich Niederländer.
Genau, richtig.
Deswegen darf ich das jetzt einmal kurz sagen.
Aber werde gerne korrigieren.
Aber ist auch gut.
Ja, versteht am Ende auch, glaube ich, jeder.
Ja.
Also weil, ja, ich glaube, das ist tatsächlich, dass mehr Leute sich trauen können, sowas mitzufahren. Und keine Angst haben müssen, wenn sie es nicht schaffen, dass dann irgendwie mitten in der Nacht in der Pampa du stehen bleibst, sondern dass du abgeholt werden kannst und zum nächsten Bahnhof. Eigentlich ist das ja die Idee, du wirst zum nächsten Bahnhof gebracht. Ansonsten bei Bedingungen so wie letztes Jahr sind ja 30 Leute ausgestiegen, was die Hälfte war.
Ja.
Echt viel, aber logisch auch in Anbetracht der Umstände. Also die Wetterlage war furchtbar. Du kannst dann nicht anfangen, alle mit nach Leipzig zu fahren. Dann brauchst du ja einen großen Eventbus oder sowas. Und dann wartest du auch ewig. Deswegen zum nächsten Bahnhof und dann können diejenigen, die fahren, selber ein Ticket kaufen, zurück nach Leipzig. Das ist die Idee.
Was ja letztendlich oft auch schneller ging als mit dem Auto. Ne?
Ja, also das Auto muss ja auf der Strecke bleiben, so eben, ungefähr, oder
genau,
in der Nähe von, und auch nicht immer so, wie du, wenn du Fahrrad fährst, einfach die Route folgst. Das Auto geht auch mal zurück, um irgendjemand abzuholen, dann wieder vor, dann wieder zurück. Das Auto fährt am Ende mehr als 400 Kilometer.
Ja. wir haben das ja sogar wahrgenommen. Also Marion, für alle, die das nicht damals mitbekommen haben, Marion hatte technischen Defekt, da war das Schaltauge abgerissen und die hat dich dann angerufen und ist dann auch von dir eingesammelt worden.
Ja.
Und ich muss auch sagen, wir hatten sowas ja wirklich auch vorher nicht gemacht. Und für uns hat es auch eine Rolle gespielt, dieses Backup zu haben.
Ja.
Weil wir, also du sagst ja auch, durch die Nacht fahren ist schon nochmal was anderes, als am Tag irgendwo zu fahren. Dann kam da ja noch die Bedingungen dazu, dass du einfach, wenn du was hattest, eben im Ring standst und auch gefroren hast erstmal. Ja, das war ganz viel wert. Das Rennen hat ja einen Namen. Und
ja.
Den hast du dir ja nicht ohne Grund ausgewählt. Wie kam es denn dazu?
Genau, also Maurice Brocaux 400 heißt das Rennen, bei 400 Kilometer. Und Maurice Brocaux war der erste Domestik in der Radsport. Das heißt, irgendjemand, der für andere fährt, damit andere stärker oder besser fahren können. Das siehst du ja immer noch, ne? Also Domestik gibt es ja immer noch, oder Gregario in Italienisch. Sind diejenigen, die zurückfahren zum Teamauto, Wasserflaschen einsammeln, dann wieder hochfahren oder auch mal vorne im Wind fahren. Ne? Teilweise sind die Gregari oder die Domestiques auch vielleicht sogar die stärkere Fahrer. Das ist die letzten Jahre noch in Tour de France, finde ich auffällig. Einfach ohne aufzuhören, vorne im Wind fahren, einen Berg hochjagen und das Tempo so halten, wie bei Team Sky zum Beispiel. Ja gut, ich fand das, seine Geschichte fand ich ganz schön. Der war nicht so ganz geliebt bei dem Organisator der Tour de France, Henri de Grange, weil er fand, dass ein Tour de France alleine gefahren werden sollte. Ne, auf eigene Kraft und ohne Hilfe. Und der war auch so ein bisschen, naja, ich würde sagen, komisch drauf. Der hatte so eine Idee, dass nur echte, starke Männer müssen das alleine können. Und das war Brocaux egal. Oder welchen Grund er hatte, das ist eigentlich auch mir dann egal. Weil wahrscheinlich war das schon finanzieller Art. Ne, in Domestik
ja
bietet ja seine Dienste an.
Seine Dienste angeboten, ne?
Genau. Aber der hatte einen Tag hat er so Kritik gekriegt von Henri de Grange, in dem er zu Brocaux gesagt hat, von, ja, du bist ja nur ein Domestik. Und dann hat Brocaux reagiert, sowas in einer Art von, ja, ich zeig dir mal, was ein Domestik dann kann. Und hat daraufhin die nächste Etappe der Tour de France gewonnen. Im Ende, also nach der Etappe, haben sie dann die Regel so umgebogen, dass er den Etappensieg nicht bekommen hat. Es ist irgendwie was tragisch. Danach hatte er noch eine erfolgreiche Karriere in, ich glaube, in den USA, bin ich mir nicht sicher, als Bahnradfahrer. Ja, genau, also mit ihm war es schon, es ist gut geendet für ihn. Aber ich fand die Idee einfach schön, dass man...
Da ist er dann.
Weiß ich eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Das war 2011, was auch das Jahr ist. Das Maurice Brocaux 400 ist begrenzt auf eine bestimmte Menge von TeilnehmerInnen.
1911.
Ja, war genau. Das. Was habe ich gesagt?
2011.
Okay, nee, das wäre. Nee, 1911.
1911, ja.
Genau. Und jedes Jahr, das vergeht, kommt ein Startplatz dazu. Denn von 1911 bis 2019, genau, sind ja 108 Jahre vergangen. Deswegen gibt es in diesem Jahr 108 Plätze.
Ich finde es spannend, weil wir kennen ja die Tour de France nicht anders, als dass es ein Team gibt,
ja,
das den entsprechenden Fahrer, Sprinter, wen auch immer, wer dafür den Etappensieg bestimmt ist oder vorne mitfahren soll, nach vorne fährt. Und ich wusste gar nicht, dass das mal anders war, dass das mal so ein kompletter Einzelkampf war.
Ja, das war das Ideal von de Grange. Und sicherlich gab es, beziehungsweise kann ich mich vorstellen, dass es auch bevor Brocaux schon Domestiques gab, der ist auf jeden Fall aufgefallen, auch weil er unter das Publikum sehr geliebt war. Die haben ihm hinterher geschrien, Ardi, Coco, Ardi, so sei stark oder sowas in der Art.
Ja.
So angefeuert.
Ja.
Ja.
Ja, total spannend. Und du hast schon gesagt, das Rennen ist begrenzt, also es kommt jedes Jahr ein Startplatz dazu. Mhm. Na, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, hier, wir machen es riesengroß, würde ja einfach gar nicht gehen.
Nee.
Hast du absichtlich so gemacht?
Naja, vielleicht. Das ist vielleicht einer der Gründe gewesen. Ich weiß nicht, ob es so ganz bewusst war. Es kann auf jeden Fall nicht weiter wachsen, weil das ist Konzept des Rennens. Genau, wie du sagst, wenn irgendjemand mir einen Sack Geld hinlegen wird von hier, guck mal, wir machen das ganz groß, dann geht das ja nicht, weil jedes Jahr kann nur ein dazukommen. Und das Event lebt von die Gelder, die alle bezahlen, um mitzumachen. Die ganze Verwaltung drumherum, das wird bezahlt. Also am Ende, das geht so rein und das geht wieder raus. So kann man sich das vorstellen.
Dazu kann ich ja vielleicht noch mal was sagen, auch so, um das so ein bisschen von den anderen Events abzugrenzen. Man bekommt bei Maurice Brocco wirklich, man bekommt ja schon am Start mehr oder weniger was zu essen. Also da gibt's, oder
ja, das können wir dieses Jahr nicht machen. Okay. Das war letztes Jahr, haben wir uns da ein bisschen verguckt, um dann gleich auf einzuhaken. Es ist ein Kommunikationsfehler meinerseits gewesen, denke ich. Es hätte da vielleicht zwei separaten Anmeldungen geben sollen. Für die Leute, die dort früher ankommen und das Frühstück mitessen und die Leute, die erst später kommen und also eine halbe Stunde bevor dem Rennen anfangen, was schon sportlich ist. Ne, weil dann gibt es ja viele Startnummern zu vergeben auf einen Moment. Aber die Leute, die dann kurz vor dem Rennen anfangen kommen und die nichts essen. Wir hatten ja Essen da für alle Angemeldete, aber das Essen wurde halt nicht benutzt, weil ich da nicht drüber nachgedacht habe.
Ja.
Ganz einfach. Also dieses Jahr sieht das anders aus. Wir haben ja, ja, kein Frühstück. Leute sammeln sich vor Ort, können auch übernachten. Das habe ich auch mit denen vereinbart, sowohl davor als danach. Aber ein Frühstück gibt es dieses Jahr nicht. Das
okay.
War zu kompliziert zu organisieren.
Das Frühstück ist ja auch nur ein kleiner Teil, aber an jedem Checkpoint gibt es das leckerste Essen, das man sich vorstellen kann. Total liebevoll vorbereitet. Mhm. Und auch, was mich natürlich super gefreut hat und dann doch auch, obwohl es angekündigt war, war ich vor Ort wirklich überrascht und begeistert, wie viele vegane Sachen es gab. Das ist halt, wenn man vegan ist und solche Events mitfährt, immer im Grunde musst du dich eigentlich komplett selber verpflegen. Mhm. Du kannst nie davon ausgehen, dass am Checkpoint was ist. Und beim Maurice Brocco ist es so, da, also ich bin da manchmal noch länger geblieben, um noch mehr Kuchen zu essen. Das war wirklich richtig großartig.
Ja, schön.
Ja.
Es ist auch ein praktischer Grund, denn wenn Sachen vegan sind, dann kann sie jeder essen. Ne? Also,
ja, wenn, das denke ich auch immer, aber die Leute, also
ist praktisch.
Es, ja, es ist super praktisch, weil was vegan ist, kann wirklich, ja, kann ja jeder essen. Und es ist oft günstiger, pflanzliche Zutaten zu kaufen. Ja, also wenn du jetzt vergleichst eigentlich.
Ja, es ist ja nicht nur. Es gab auch Jahre, da wurde dann spontan von Checkpoint selber entschieden, um noch mehr dazu zu machen. Ich kann mich erinnern, im zweiten Jahr sind da hatte ich wirklich kleine Checkpoints organisiert, beziehungsweise, also ein war bei die Familie von einem Kumpel von mir, die haben das Checkpoint versorgt, es war aber in einem Dorf im Erzgebirge und daraus ist ein Dorfsfest geworden. Die haben alle Kuchen gebacken und die haben gegrillt auf der Straße und das wusste ich ja gar nicht. Das war auch nicht verabredet so und am Ende kamen genau die gleichen Bilder aus Pausnitz, wo eigentlich nur ein Fahrradmuseum war, was ich engagiert hatte. Die haben genau das Gleiche gemacht. Die haben auch eine Art Dorfsfest rausgemacht. Die Feuerwehr ist da ausgerückt, um da zu stehen einfach und zu gucken. Und ja, ist lustig. Die Leute organisieren sich selber. Dann in dem Moment. Und die haben da, also weil darum ging es ja, die haben dann Fleisch angeboten, weil die Leute, die da selber die Idee hatten von euch, kann ja auch grillen.
Ja.
Die haben angefangen zu grillen. Aber von der Olga aus kommt eigentlich kein Fleisch.
Und ich glaube auch alle Checkpoints sind angehalten, zumindest irgendwas Veganes auch anzubieten.
Ja. Ne?
Also das ist schon.
Das so kommuniziere ich schon ganz klar. Das war im ersten Jahr auch einfach so, da kannte ich fast alle, die mitgefahren sind. Dann weißt du auch, okay, die Hälfte ist hier vegan, muss vegan sein.
Ja.
Sowieso ist praktisch.
Ja, super. Und dieses Jahr, die Checkpoints, einige stehen ja schon, ne? Nicht alle, oder?
Noch aber nicht alle.
Gibt es da irgendeinen, der besonders hervorzuheben ist?
Na, ich freue mich sehr, dass über die Sachen, die schon festgelegt sind, Startziel ist dieses Jahr bei Roter Stern Leipzig. Darüber freue ich mich sehr. Die haben ein sehr schönes Gelände hier in Leipzig in Connewitz. Und es ist einfach ein super sympathischer Verein. Ne? Die haben zwei schöne Sportfelder und neben den Sportfeldern kann gezeltet werden. Die haben einen kleinen, einen kleinen Bau, wo eine Bar drin ist, werden wir benutzen. Und wenn es schlechtes Wetter ist, haben sie auch noch eine riesen Turnhalle, wo man Matte und Schlafsack hinlegen kann. Und darüber freue ich mich sehr. Es ist schon mal ganz gut. Auch, dass das Rennen wieder in Leipzig stattfindet, finde ich gut. Bessere Anbindung. Taucher ist schon, es war schön, aber es ist weit weg. Und das letzte Checkpoint steht auch schon fest. Das ist in Halle bei The Hunt. Das ist ein sehr, sehr schöner Radladen. Kann ich jeder empfehlen, mal vorbeizuschauen.
Das ist werden wir sehr dann.
Sowieso, wie wenn du mitfährst. The Hunt.
The Hunt, okay.
Wie auf Englisch der Jagd.
Ja.
Wir haben auf jeden Fall ziemlich schöne Sachen, ausgefallene Sachen. Und was lustig ist, die fahren auch, wenn man denen folgt bei Instagram, siehst du das, viel im Harz rum. Also ist dann, weil ich wollte dieses Jahr unbedingt Richtung Harz. Da war das Rennen noch nie.
Ja.
Bis jetzt hat es noch nicht zweimal die gleiche Route gehabt. Und wollte das, ich will das so lang wie möglich verhindern, dass man den gleichen Route nochmal fahren muss.
Ja, sehr gut. Ja. Dazu nochmal, jetzt erkläre ich es nochmal kurz. Du gibst ja vier Checkpoints, sind das? Ne?
Genau, vier. Letztes Jahr waren es fünf, das war
dieses Jahr
notwendig.
Dieses Jahr vier. Wir haben also einen Start, dann fahren wir vier Checkpoints an. Dort wird abgestempelt, dass wir da waren und fahren wieder zurück ins Ziel. Die Route, so war es zumindest letztes Jahr, kann man sich entweder selber bauen oder du stellst auch eine zur Verfügung. Ist das dieses Jahr auch nochmal so?
Ja, das werde ich auch dieses Jahr machen. Ich fahre ja selber auch sehr gerne Fahrrad und ich fahre die Teilstrecken selber ab. Nicht am Stück, das wäre irgendwie nicht einzuplanen, weil ich muss ja auch noch arbeiten. Aber und sowieso geht es jetzt nicht aufgrund einer Verletzung, aber ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Vor zwei Jahren habe ich da auch ein paar Leute engagiert, weil ich zu wenig Zeit hatte, die Teilstrecken abgefahren sind und Info gesammelt haben von, okay, hier ist es gut, hier ist es nicht so gut. Es gibt auch online gute Tools dafür, Komoot kann einiges. Und wenn man bei Strava zum Beispiel eine Route plant, dann zieht er auch eine Linie, die viele Leute fahren. Der Nachteil ist, es kann auch mal Offroad sein. Das wirst du natürlich nicht, wenn du nicht das entsprechende Rad zufällig gewählt hast. Die meisten fahren dann doch mit dem Rennrad.
Bei Komoot kann man das einstellen. Das zeigt dir das ziemlich gut an.
Funktioniert zu über 90% gut.
Ja.
Nicht immer.
Ich fand das ganz gut, weil wir hatten irgendwie in den Wochen davor auch ziemlich viel um die Ohren und haben es nicht hinbekommen. Wir haben uns ja auch relativ spontan angemeldet, ich glaube zwei Wochen vorher oder so erst. Das würde ich übrigens dieses Jahr nicht empfehlen, denn da kommen wir gleich nochmal drauf, es sind schon über die Hälfte der Plätze auch weg.
Genau.
Obwohl das Rennen erst im Juni, stattfindet. 22., 23.
Richtig.
Juni. Okay, habe ich mir richtig gemerkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren ganz froh, dass du eine Strecke vorgegeben hattest.
Ja.
Wir bauen auch gerne eigene Strecken, aber haben dieses Angebot auch gerne angenommen, da eben sich nicht auch noch drum kümmern zu müssen. Das fand ich ganz gut.
Ja, ja, ich finde das auch schön, dass man, ich weiß, dass es ein bisschen dazugehört, selber eine Strecke auch zu planen. Ich will es wenigstens anbieten. Ich versuche in die Strecken, die ich mache, so wenig wie möglich Bundesstraße zu machen. Es sei denn, der Bundesstraße ist schön zu fahren. Aber in der Regel ist es nachts doch ein bisschen spannend. Ne? Du musst schon sehr sichtbar sein. Das ist sowieso etwas, das zu empfehlen ist, weißt du ja. Aber ein besseres Gefühl habe ich immer, wenn Leute auf Nebenstraßen fahren können, die gut asphaltiert sind, wo die Straße einigermaßen flach ist und nicht für Überraschungen kommen, wie zum Beispiel letztes Jahr, weil der Damm, in Flaye?
Staudamm.
Der Staudamm, ja. Genau, war gesperrt. Und deswegen die Route, die habe ich dann extra auch nochmal umgebaut, weil erst ist die Route da geendet, dass man über den Staudamm rüber muss. Es gab aber tatsächlich eine Alternativroute, wo du ein bisschen tiefer gefahren bist und dann wieder hoch musstest, aber dann am anderen Ende des Wassers schon gefahren bist. Und die Leute, die das nicht benutzt haben, ich habe schon einige Fotos online gesehen von Leuten, die über die Zäune geklettert sind und der Damm war halt nicht geschützt, links und rechts, das Wetter war schlecht, schon ein hohes Risiko gewesen.
Ja, ich kenne da auch jemanden, der das gemacht hat.
Du selber, ja?
Ja, wir hatten anscheinend diese andere Route und wussten nicht, dass es anders auch geht. Ich würde es aber auch nicht empfehlen, das zu machen, weil das war schon ein bisschen aufregend. Aber man ist dann so im Rennmodus. Wir sind auch nicht darauf gekommen, mal kurz zu gucken, ob wir irgendwie umplanen können. Jetzt muss ich sagen, ich habe mir jetzt ein neues Navigationsgerät, das ich mir extra fürs Transcontinental dann auch angeschafft hatte. Da kannst du einfach kurz aufs Handy gucken, kannst direkt eine Route auch umplanen im Zweifel und das direkt übertragen. Und jetzt kann ich damit auch schon ein bisschen besser umgehen und würde es auch dann nächstes Mal so lieber machen.
Ja.
Aber ja, man lernt daraus.
Ja, ja, das glaube ich.
Das ist das auch, das mit den eigenen Grenzen oder auch zu sagen, was bin ich bereit für Risiken einzugehen. Das ist ein völlig bescheuertes Risiko gewesen. Wir waren zu mehreren, wir haben das irgendwie mit den Rädern ganz gut hingekriegt, weil wir uns die einfach rübergereicht haben.
Okay, direkt über den Zaun herüber, na, nicht an der Seite.
Doch an der Seite. Oh, ja. Wir sind aber selber, ich glaube, durch den Zaun durch oder so. Also das ging, aber die Räder haben da halt nicht durchgepasst. Und die haben wir uns außen rumgereicht und haben somit kein persönliches, also wir hätten im Zweifel einfach ein Rad verloren.
Ja, naja, das ist auch nicht so ganz schön.
Nö, das wäre auch nicht schön gewesen. Und wir hätten auch sehr geweint, aber ja, es war, also ja, bescheuerte Sachen, die man so macht. Aber ja, das war ja die einzige heikle Stelle. Das
war die einzige heikle Stelle an der Strecke letztes Jahr.
Ja.
Es war, was schon schwierig war an der Strecke, da habe ich auch von gelernt. Das Checkpoint in Flaye, das wäre schön bei gutem Wetter. Ja? Die Leute, die das Checkpoint gemacht haben, die hatten es, glaube ich, tatsächlich noch schwerer. Die hatten keinen warmen Ort, um sich zurückzuziehen. Die standen ja nur mit dem Bus und einem Partyzelt dort.
Ja.
Und da an so einem kleinen, man muss sich vorstellen, da stand ein Holzhäuschen an so einer Kreuzung, so ungefähr, bei dem Staudamm, neben dem Wasser. Und bekanntlich Wasser, viel Wind, kalt, Regen, es war richtig schlimm. Da ist mir schon bewusst geworden, es ist zwar romantisch und schön, so ein Draußen-Checkpoint, ist aber nicht machbar. Das Wetter kannst du nicht kontrollieren. Es sollte schon ein Ort sein, wo Leute irgendwie etwas sich geschützt zurückziehen können, um wenigstens ein bisschen aufzuwärmen.
Ja. Ja, ihr hattet da so einen kleinen Bus, also da sind wir kurz rein, haben da drin gegessen, aber da war natürlich auch nur Platz für irgendwie mal 5-6 Leute.
Ja, genau.
Und dann sind wir einfach schnell weitergefahren. Aber klar, die Leute, die da die ganzen vielen Stunden am Checkpoint standen. So, jetzt nochmal eine andere Sache, weil du mir das ja auch schon erzählt hast. Gleich mit als erstes. Du hast gesagt, am ersten Tag haben sich mehr Frauen als Männer angemeldet.
Ja, und ich glaube, das hat das Maurice Brocco dir zu verdanken. weil du gute Werbung gemacht hast, denke ich. Hab mich da sehr darüber gefreut. Am ersten Tag haben sich, ich glaube, am ersten Tag haben sich 11 Frauen angemeldet und etwas von 9 Männer. Und dann ein paar Tage später, oder 2 oder 3 Tage später, ist es auf 13 Frauen und 11 Männer gekommen. Ja, es hat sich anders entwickelt. Mittlerweile sind mehr Männer als Frauen da, aber ja, sehr schön.
Das
sehr
ist gut. Trotzdem total großartig. Ja, ich hatte ja damals einen Bericht geschrieben. Ich schreibe selten viel, also ich, vielleicht auch mit dem Grund, warum ich jetzt diesen Podcast mache, weil ich eben die Ruhe und Zeit selten finde, mich hinzusetzen und Rennberichte zu schreiben. Mhm. Aber für den Maurice Brocco hatte ich das dann gemacht, weil der auch für mich sehr besonders war. Den hat dann Radpropaganda auch veröffentlicht.
Ja.
Somit, also Dank an mich, ich hab quasi den Bericht geliefert, aber gestreut und geteilt hat Radpropaganda dann den. Ich natürlich ein bisschen auf dem Instagram-Account, aber ich glaube, Tim macht das ja von Radpropaganda, der hat dann nochmal eine ganz andere Reichweite. Und wir haben auch echt auch über den Blog sehr viel Rückmeldung bekommen. Mhm. Ja, ich glaube ja, das ist wichtig, dass Frauen, wenn sie sowas machen oder auch, man kann ja auch über Scheitern schreiben, übrigens auch Männer, aber da wir halt so wenige sind, ist es so schön, wenn die dann mitfahren, das auch irgendwie zeigen.
Ja.
Um zu zeigen, dass es geht.
Ja. Das ist mir auch nochmal bewusst geworden, weil ich habe ja alle, die mitgefahren sind, ein bisschen Feedback gefragt. Und du hast mir da auch ein gutes Antwort gegeben, wo ich echt was mit anfangen kann. Weil ich glaube tatsächlich, dass man kann sich ja wünschen, dass es egal ist. Ne? Ja, also,
das wäre das Ideal, ne?
Genau.
Dass wir da irgendwann hinkommen. Dass es
genau.
Wirklich einfach egal ist.
Aber ist es nicht. Das ist die Realität, wenn du guckst nach auch dem Profi-Radsport, das sind schon immer noch sehr große Unterschiede. Also ist es nicht noch normalisiert. Und bis es soweit ist, glaube ich, ist es wichtiger, um dann auch wirklich in den Vordergrund zu kommen. Und ich wünschte mir, dass sich eben noch mehr Frauen sich trauen, um bei so einem Rennen mitzumachen. Und das gesagt, glaube ich, das Maurice Brocco ist tatsächlich etwas, was vielleicht am einfachsten ist, um mit anzufangen, weil eben die Versorgung drumherum ein bisschen ausführlicher ist als sonst. Es ist für alle, die sowas noch nicht gemacht haben, einfacher damit anzufangen.
Ja. Ich glaube auch. Also ich glaube, das, was du bietest an Backup, ist ganz schön viel und ist mehr als bei anderen Rennen, viel mehr. Und ich glaube, dass wenn man diese Hürde und den Mut halt erstmal fassen muss, hilft das total. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe das mal in anderen Bereichen gesehen, dass das gemacht wird. Zum Beispiel bei Paris-Brest-Paris gibt es und übrigens auch beim Transcontinental gibt es jeweils eigene Facebook-Gruppen für Frauen.
Aha.
Und also auch alle, die das jetzt hören und eins der Rennen mitfahren, es gibt sowohl Transcontinental Women als auch PBP Women auf Facebook. Da gibt es Gruppen, in denen sich ausgetauscht wird und immer nochmal auf vielleicht besondere Problematiken eingegangen wird, aber auch einfach erzählt wird, was die eine gerade macht und die andere. Dann wird sich zusammengetan. Das hilft total. Jetzt ist ja das Maurice Brocco nicht ganz so groß. Da überlege ich gerade, ob man vielleicht eine WhatsApp-Gruppe oder so anbietet, dass alle Frauen, die jetzt entweder sich schon angemeldet haben oder es vorhaben, sich anzumelden und vielleicht auch nicht ganz sicher sind, dass man die irgendwie zusammenführt und die nächsten Monate irgendwie so ein bisschen gemeinsam
so austauschen.
Für die Lust haben.
Ja, das ist doch eine gute Idee.
WhatsApp, ich weiß nicht, Facebook-Gruppe. WhatsApp ist halt sehr direkt.
Ja.
Könnten wir mal drüber nachdenken.
Ja, das finde ich eine gute Idee.
Ja. Da, von Training über Material,
Ja.
Könnte man sich da austauschen? Oder vielleicht bilden sich auch Gruppen, wenn es irgendwie Frauen gibt, die alleine sind, aber nicht alleine fahren wollen? Mhm. So.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch ein Ding. Das, was du gerade nennst, das alleine fahren und nicht alleine fahren wollen, das höre ich ja von mehreren Leuten. Und ich kann mich vorstellen, dass es ein Einwand ist, um nicht anzufangen mit sowas, wenn du Frau bist. Weil das Klischee, was leider auch wahr ist, dass die Radsport doch auch echt ist, so männerdominiert ist, sowieso Macho-Welt. Vielleicht nicht ganz. Ich glaube, es hängt sehr stark von der Szene ab.
Ja, ich glaube, bei Maurice Brocco braucht man sich da keine Sorgen machen.
Das sowieso nicht.
Aber, weißt du, Männer fahren einfach auch anders. Ich habe das gemerkt. Also wir beim Maurice Brocco auch letztes Jahr waren wir ja auch gut dabei, auch vorne mit dabei. Wir sind aber nicht ganz so geballert wie viele Männergruppen, die sich dann erstmal zerstört haben. Und am Ende haben wir sie eh wieder eingeholt. Aber es ist so ein bisschen anderes Fahrverhalten. Wir sind sehr viel ausgeglichener gefahren, gleichmäßiger, sind irgendwie die Anstiege dann nicht hochgeknallt, sondern eben langsam hochgekurbelt und so weiter. Und ich glaube allein, dass du als Frau ein bisschen einen anderen Rhythmus hast, weil eben Langstrecke, klar wissen wir irgendwann, auf ganz hohem Niveau sind die Frauen echt an den Männern dran und gewinnen auch Rennen teilweise. Ja. Je länger sie werden tatsächlich, Race to the Rock, dreimal hintereinander von einer Frau gewonnen worden.
Ja, super.
Aber eben bei sowas, sag ich mal, das Verhältnis kurzen, wie das Maurice Brocco, da geht es dann eben dann nochmal durch. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, da einfach auch sich mit anderen Frauen zusammenzutun.
Ja, das ist eine super Idee, wirklich.
Und wenn es dann nicht funktioniert, also ich habe es ja auch gemacht, ich bin dann ja auch, das kann man auch nochmal sagen, also für alle, die meinen Bericht jetzt nicht gelesen haben, er ist auch gerade leider nicht online, deswegen ich würde ihn auch wieder verlinken, sobald er online ist, da müsstet ihr bei mir bei Instagram einfach mal Ausschau halten. Ich bin mit Marion zusammen ja im Team losgefahren und Marion ist dann das Schaltauge abgerissen nach, ich glaube, um die 200 Kilometer war das.
Nee, das war nicht so viel.
Das war gar nicht so viel.
Zwischen ersten und zweiten Checkpoint, ungefähr auf der Hälfte, das müsste so 120 Kilometer gewesen sein.
Stimmt, das war gar nicht.
130.
Ja. Und dann war ich halt in der Situation, dass ich entscheiden musste, alleine weiterzufahren. Und das Interessante war, ich war noch nicht mal alleine. Also wir waren gerade auf gleicher Höhe mit ein paar Freunden aus Hamburg sogar. Und trotzdem war es ein Schritt also ich musste diese Entscheidung treffen. Marion hat gleich gesagt, fahr weiter. Das war jetzt kein Ding von, ich warte da mit Marion. Das war überhaupt kein Problem, weil sie ja abgeholt werden konnte und das auch gleich geklärt hatte.
Ja.
Aber trotzdem war ich dann in einer anderen Gruppe, mit der ich eigentlich nicht zusammen losgefahren bin. Und bin dann, weil diese Gruppe dann wiederum das Rennen nicht zu Ende gefahren ist und länger Pause machen wollte, an jedem Checkpoint quasi in eine neue Gruppe rein. Und dazu muss ich aber sagen, das geht auch. Ich habe dann irgendwie geguckt, wer fährt weiter, habe gefragt, irgendwie habt ihr Lust, wollen wir zusammen weiterfahren? Und das hat auch alles super funktioniert. Es waren super nette Männer tatsächlich. Es waren ja auch irgendwie kaum Frauen dabei. Und die waren dann auch hinter mir und ich wollte halt weiter. Ich wollte einfach weiterfahren. Und am Ende habe ich mich dann getraut. Das letzte Stück vom letzten Checkpoint bis ins Ziel habe ich mich erst getraut, alleine zu fahren.
Ja, ne? Also aus Seidewitz dann.
Ja.
Ja, genau.
Und es hat mich echt Überwindung gekostet. Und ich will eigentlich auch nur weiter, weil meine Gruppe einfach nicht mehr konnte und Pause machen wollte und Kuchen essen wollte und Suppe. Und das war auch, die waren einfach durch.
Ja.
Sind nachher auch irgendwie nach, ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunden später als ich angekommen. Und ich hatte die Wahl, da jetzt rumzuhängen oder einfach alleine weiterzufahren. Das hat mich ein bisschen, ich musste echt irgendwie 10, 15 Minuten überlegen, bis ich mich getraut habe. Mhm. Also ich kenne das, ne? Also das alleine zu fahren, finde ich schon ganz schön mutig auch. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Das Gute ist ja, alle fahren im Grunde einen ähnlichen Track, sodass du auch da, wenn du irgendwo stehst oder sollte irgendwas sein, meistens kommen dann irgendwann auch Leute an dir nochmal vorbei. Ne?
Ja, obwohl, da kannst du natürlich auch, ich versuche schon auch die Nebenstraßen zu planen, wie ich meinte, und manche, die wollen das nicht, planen selber über Bundesstraßen, weil das vielleicht manchmal kürzer ist oder schneller. Es gibt schon Alternativrouten. Ganz lustig ist immer bei Strava nachzugucken.
Ja.
Bei diesen, wie heißt es nochmal?
Flyby, genau, ja.
Das ist ziemlich schön, das zu sehen, wie alle so fahren über die Karte und dass dann die Wege auseinandergehen und wieder zusammenkommen. Am Ende treffen sie sich alle bei den Checkpoints, klar. Ne? Und die Routen sind schon sehr ähnlich, nicht 100% gleich. Ja. Aber bei 100 plus Leute, da sind viele auf die gleichen Straßen unterwegs.
Ja.
Für die Folgeautos übrigens auch immer lustig, um dann an so einem ganz Fahrerinnenfeld vorbeizufahren. So, oh, da ist ein Grüppchen, da ist ein Grüppchen. Die sagen mir das dann auch per Telefon noch durch. Das Grüppchen ist da, das Grüppchen ist da.
Und du bleibst in Leipzig und koordinierst alles. Und bei dir läuft sozusagen alles zusammen.
Ja, das ist die Zentrale sozusagen. Ich versuche die Autos zu disponieren, dass immer ein Auto vor und hinter ist. So ganz grob, wo es irgendwie Sinn macht. Und dann noch ein Auto als allerletztes, ein wirklicher Besenwagen, fährt und habe Kontakt zu den Checkpoints, um zu gucken, wie viele Leute schon durch sind und wer gerade in erster Position fährt und so weiter. Suche einen Überblick zu behalten.
Ja, ich freue mich total. Ich habe ja gehört, wir bekommen eine Wildcard, weil wir gewonnen haben.
Ja, Phil tatsächlich. Und ich. Phil und du, ja, ihr bekommt beide
eine Wildcard. Das ist ja schön, ja. Ich habe mich nämlich noch gar nicht angemeldet, aber ich 95% bin ich dabei, wenn er nicht, ich muss gerade ein paar Termine noch klären, aber ich habe total Lust mitzufahren.
Schön, ja, finde ich auch gut, würde ich mich auch freuen.
Ja, dann besprechen wir gleich nochmal das mit der Gruppe, das müssen wir jetzt hier nicht im Podcast besprechen. Mhm. Ich sage nur für alle Hörer, wenn wir da irgendwie eine Idee haben, dann schreibe ich das in die Shownotes. Packe einen Link in die Shownotes rein. Außerdem guckt bei mir auf Instagram und du hast auch ein Instagram.
Brandneu.
Brandneu, habe ich gerade gesehen, heute Morgen.
Maurice Proko 400, zusammengeschrieben.
Perfekt, packe ich auch nochmal in die Shownotes. Falls ihr euch jetzt überlegt mitzufahren, macht es. Überlegt nicht lange, meldet euch an. 69 Plätze sind schon weg.
61 oder 62, ich muss nochmal reingucken. Aber
als du das letzte Mal geguckt hast.
Ja, genau.
Und es gibt
gestern Abend
108, jetzt musste ich kurz rechnen. Ja, 108. Ja, das war's im Grunde. Ich werde in einer der nächsten Podcasts auf jeden Fall auch ein bisschen was über Material, Equipment, zum Beispiel meine Packliste vielleicht auch fürs Maurice Proko besprechen, falls ihr euch da nicht sicher seid. Aber ja, im Grunde gibt es viele Leute, die da schon mitgefahren sind. Es gibt ja auch ein Facebook-Event, da kann man sich ja auch austauschen, wenn man irgendwie Fragen hat.
Ja, klar.
Es ist wirklich ein ganz tolles Rennen, um in diese spannende Langdistanzwelt einzusteigen oder einfach mal zu schnuppern. Willst du noch irgendwas sagen?
Nee, das ist schön zusammengefasst.
Ja, okay.
Danke dir.
Ja, danke dir.